ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Hast du Kairo nicht erblickt, dann hast du die Welt nicht gesehen. Das schreibt der arabische Philosoph Muhammad Abu Hamid 1457. Also schauen wir uns Kairo, die Mutter aller Städte, heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt einmal an. Es geht um das alte Kairo, das es vielleicht schon 1457 gab. Und es geht auch um das gegenwärtige, das moderne, das chaotische Kairo, das man lieben kann, aber nicht muss. An seinen Eindrücken aus Kairo lässt uns gleich Max-Marian Unger teilhaben, der nämlich war gerade für längere Zeit in der Hauptstadt Ägyptens. Hallo Max.
Hallo Udo.
Max, du warst in Kairo nicht als Tourist, nicht als ganz normaler Reisender. Was hast du gemacht dort?
Ich war insgesamt 6 Monate in Kairo und die ersten 3 Monate davon in einem lokalen Medium mit einem Auslandsstipendium als Journalist und konnte da im englischsprachigen Teil dieser Zeitung arbeiten. Das war sehr, sehr spannend. Und von da aus habe ich dann halt die letzten 3 Monate noch für deutsche Themen, also auch für hier, recherchiert.
Die Mutter aller Städte, habe ich eben gesagt. Wie würdest du denn Kairo mit deinen, mit wenigen Worten beschreiben?
Also so, wie sie mir relativ am Anfang gleich vorgekommen ist, und das hielt sich auch, Kairo ist die, die dich sehr herzlich umarmt und im selben Moment abstößt.
Daran knüpft sich logisch die Frage an, wie war es denn für dich mit dem Ankommen? Umarmt oder abgelehnt? Wie war das?
Also am Anfang ein bisschen schwierig durchzusteigen. Es ist sehr wuselig, sehr viel Trubel. Ich meine, die Stadt insgesamt im Ballungsgebiet hat über 25 Millionen Menschen. Also es ist sehr laut, es passiert sehr viel. Aber gleichzeitig, wenn man da einmal durchgekommen ist, durch dieses Gefühl von es überfordert mich, stößt man auf die Gastfreundschaft der Menschen vor Ort und dann wird es fast dörflich und sehr zutraulich.
Wir sind gleich mit dir, Max, in der Altstadt im islamischen Kairo. Wir lernen die sudanesische Kulturszene im Exil kennen und wir erleben den Ramadan in Kairo. War es schwer, und ich finde, das hört sich für mich schwierig an, diese Stadt auf so wenige Geschichten zu reduzieren?
Also es war auf jeden Fall eine Herausforderung, da eben, wenn man in der Stadt unterwegs ist, irgendwie gefühlt an jeder Ecke, zu jeder Tageszeit ganz viel Unterschiedliches passiert. Von daher war es schwierig, aber letztendlich war ich sehr dankbar, dass sich Menschen letztendlich mir gegenüber auch sich geöffnet haben und mir vertraut haben.
Dann beginnen wir jetzt mit Max-Marian Unger, Kairo zu erblicken.
Es ist 10 Uhr vormittags, 40 Grad im Schatten, Altstadt Kairo. Durch das dichte Gewirr auf der Straße versucht sich ein sandfarbener Jeep einen Weg zu bahnen. Im Auto dicht gedrängt sitzt Joachim Lebomin hinten im Heck auf einer Sitzbank und muss den Kopf einziehen. Er grinst und deutet aus dem Fenster.
Die Ausgrabung in der Festung ist aktuell die einzige moderne Freilegung im islamischen Kairo. Überhaupt ist sie die erste in der Festung von Salah ad-Din, eines der wichtigsten Bauwerke für die mittelalterliche islamische Welt. Durch die Ausgrabung können wir viele neue Informationen über das mittelalterliche Kairo gewinnen.
Joachim, Chefarchäologe des Französischen Institutes in Kairo, hat mit seinem Team gerade letzte Infos für den nächsten Arbeitsschritt gesammelt. Aktueller Forschungsschwerpunkt: Kairo in der Zeitspanne zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert, auch islamisches Kairo genannt. Mit der Gründung Kairos bedeutendster Festung, erbaut von Ägyptens erstem Sultan Salah ad-Din Ende des 12. Jahrhunderts. Salah ad-Din löste damals die Dynastie der Fatimiden ab und läutete die Zeit der Ayyubiden ein. Im Institut angekommen, überträgt der 39-jährige Lebomin die neuen Ausgrabungsdaten in eine Karte auf seinem Computer. Die Zitadelle gehört als Teil des historischen Kairos seit 1979 zum UNESCO-Weltkulturerbe.
When Salah ad-Din decided to build the citadel.
Als Salah ad-Din beschloss, die Zitadelle zu bauen, vereinte er mehrere kleine Städte, darunter auch Fustat aus dem 7. Jahrhundert. Saladin schloss alles zwischen dem Nil, der Zitadelle und den Mauern zu einem Kairo zusammen.
To make one city with Cairo.
Und das geschah damals zum ersten Mal. Innerhalb dieser Mauern, nur 3 Kilometer vom Institut entfernt, ist Mustafa Tupef vor einem großen Tor angekommen. Er zieht sich die Schuhe aus und betritt einen hallenartigen Raum.
Wir sind jetzt in der Gebetshalle der Al-Azhar-Moschee, also auf der Seite, die dann nach Mekka dann gerichtet ist, haben wir diese mehrere parallel zu Mekka verlaufende Arkadenreihen. Und das Interessante hier ist dass wir dann in der gesamten Moschee aus der fatimidischen Epoche Kapitelle, Säulen und Schäfte und Basen dann haben, die stammen aus der Zeit der Spätantike.
So liegen zwischen Erst- und Zweitverwendung über 500 Jahre. Im Hintergrund des Raumes gehen Männer zum Gebet ein und aus. Tupef schaut auf die Säulen und lächelt. Er kennt den Grund der Wiederverwendung.
Das ist ja immerhin dann nochmal die wichtigste Moschee der Stadt Kairo als Neugründung, wo dann der fatimidische Kalif dann nochmal so mit seinem Hof dann nochmal sich dann zum Gebet dann getroffen dann hat. Und das müsste natürlich dann entsprechend dann aussehen.
Der 49-Jährige ist Archäologe am Deutschen Archäologischen Institut und als Kollege von Lebomin auf das islamische Kairo spezialisiert, mit einem Schwerpunkt auf Spolien.
Wenn es eine Besonderheit der Architekturgeschichte von Ägypten gibt, die über alle Epochen hinweg dann nochmal fortgesetzt wird, dann diese Vorliebe, Bauelemente aus früheren Epochen wieder zu verwenden. Eine jahrtausendalte Tradition sozusagen.
Und so ist der Wissenschaftler in der Altstadt von Kairo weiter auf Spurensuche nach dieser Besonderheit und steht wenig später vor dem nördlichen Stadttor der islamischen Altstadt und zeigt mit fasziniertem Blick auf den Haupteingang der Stadtmauer, die vom Tor abgeht.
Dieser Haupteingang hat dann nochmal so einen Türsturz aus Rosengranit. Und auf diesem Türsturz war ursprünglich eine menschliche Figur dann zu sehen und Hieroglyphen dann nochmal danach zu lesen. Was für mich dann wichtig ist, dass diese Darstellung und die Hieroglyphen, die sind nach außen ausgerichtet. Die haben eine magische Funktion. Die schützen das Bauwerk quasi von der Böse, die von außen nach innen dann reinkommen kann.
Unter dem Sturz hindurch schlüpft Tupef in die Wehrmauer und steht ein paar Stufen später vor einer Schießscharte in der Mauer. Die Steine ebenfalls mit Hieroglyphen versehen. 10 Kilometer entfernt sitzt Dietrich Raue im Deutschen Archäologischen Institut, fasziniert über genau diesen Hieroglyphen. Kollege Tupef hat ihm ein Foto aus der Altstadt geschickt.
Vom Inschriftenstil her ist man irgendwo im späteren 2. Jahrtausend vor Christus. Und dann sehen Sie in der Mitte die Lebenszeichen, also das Henkelkreuz. Und dann sehen Sie rechts und links jeweils parallel nach außen ziehend das Wort Herr der beiden Länder in der oberen Zeile und Herr der Kronen oder Herr der Erscheinungen in der unteren Zeile. Und das war, kann man auch relativ klar sagen, das war ein Architrav über einem Durchgang in einem Tempel des späteren 2. Jahrtausends vor Christus. Das, was vorher die Steinbrüche waren, werden die Tempel.
Raue, Institutsleiter, ist Experte in der Deutung und Benennung pharaonischer Funde im deutschen Spolienprojekt. Der 58-Jährige hat beim Tempel von Heliopolis und Memphis gegraben. Mit leuchtenden Augen deutet der Ägyptologe auf die Funde aus der Stadtmauer.
Weil hier zum Beispiel Tempel rekonstruiert werden können anhand dieser Blöcke, die es im Feld gar nicht mehr gibt. Also viel von dem, was wir über den Tempel von Heliopolis wissen, stammt aus Spolienforschung in der Altstadt von Kairo.
Doch wie geht es den Menschen, die heute ihren Alltag dort haben? Zurück in der Altstadt sitzt Nurhan Alam im Innenhof eines Cafés mit Blick auf die Stadtmauer im nördlichen Teil des historischen Kairos. Tauben fliegen umher, die Nachmittagssonne scheint in den Hof. Sie lächelt.
In Egypt, we focus on the history.
In Ägypten konzentrieren wir uns auf die Geschichte, den König, die Fatimiden. Aber manchmal, wenn wir über Menschen oder über Einheimische sprechen, haben die das Gefühl, dass sie nicht wichtig sind. Wir müssen uns auf die Menschen jetzt konzentrieren, nicht nur auf die aus der Vergangenheit.
Not people in the past, that make difference.
Die 29-Jährige ist in Kairo geboren, arbeitet als Krankenschwester und ist ehrenamtlich Teil von Sira al-Kaira, der Biografie von Kairo. Ein Verein gegründet von Kairos Bewohnern mit dem Ziel, den Alltag im islamischen Kairo festzuhalten, mit Menschen dort in Austausch zu sein. Das ist in der Stadt einzigartig. Nurhan holt ihr Telefon aus der Tasche und zeigt ein Video, was sie vor 2 Tagen hier in der Altstadt produziert hat. 3 Männer in ihren 50ern sind auf dem Bildschirm zu sehen.
Their names is Hisham and Mahmoud and Said.
Es sind Hisham, Mahmoud und Said. 3 Freunde, die in ihrem Laden Handwerkskunst machen, Schuhe und Taschen herstellen. Jeden Tag nach der Arbeit treffen sie sich in einem Café. Sie reden über ihr Leben und über die Beziehung zwischen ihnen und der Stadt.
Nurhan lächelt und zeigt auf den Bildschirm. Hisham radelt unter einem Tor hindurch.
Er sammelt überschüssige Lebensmittel von Menschen, um sie an andere Menschen zu verteilen, um den Menschen zu helfen, sich zu ernähren. Er macht das freiwillig, ohne dafür Geld zu bekommen. Es ist wichtig, die Bedürfnisse dieser Menschen zu kennen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie gesehen werden. Wir müssen uns um die Menschen und um die Steine kümmern.
Alltag in der Altstadt. Max, auch als Tipp an Reisende, die vielleicht das erste Mal dann da sind. Wie ist deine Erfahrung? Wie kommt man neu in Kairo im Alltag klar?
Es hilft, ein paar Brocken Arabisch zu können. Also so das Gängige, ein paar Zahlen. Und damit, wenn es geht, relativ schnell auf den lokalen Märkten einkaufen gehen. Denn die Menschen dort, die wertschätzen das, wenn sie mitkriegen, zumindest du versuchst, ein bisschen deren Sprache zu sprechen. Und was ich noch empfehlen würde, ist, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Also neben der U-Bahn in Kairo auch diese kleinen Busse, was ja das gängigste lokale Verbindungsnetz in der Stadt ist. Die fahren, wenn sie voll sind, und die lassen dich raus, wenn du laut Stopp rufst.
Ja, wenn du auf der Straße unterwegs bist mit dem Bus, mag es gehen, aber eine der wirklich großen Herausforderungen aus meiner Sicht ist, über diese Straße rüber zu gehen. Ja? Wie ist deine Erfahrung?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, in so eine mehrspurige Straße, in den Verkehr einfach reinzulaufen. Das kannte ich von hier einfach nicht. Und dann zu vertrauen, im Blickkontakt mit den Autos, dass sich das ausgeht, dass man rüberkommt. Und irgendwann merkt man aber nach einer gewissen Zeit, das ist hier ganz normal. Man überlebt nicht nur, sondern so ist die Geflogenheit hier.
Du hast eben schon Arabisch erwähnt kurz, Max. Wie nah konntest du denn die Menschen kommen?
Letztendlich schon relativ nah. Mit dem bisschen Arabisch, was ich schon gesagt habe, was dann hilft, dass Menschen dir vertrauen, sich zu öffnen. Aber gleichzeitig ist es schon so, dass ich bis zuletzt auch nach den 6 Monaten weit davon entfernt war, über das Alltägliche hinaus ein Gespräch zu führen oder gar ein Interview auf Arabisch. Das hat leider nicht gereicht.
Im Süden grenzt ja Ägypten an den Sudan. Der Sudan ist derzeit ja Schauplatz einer der wirklich schlimmsten Kriegsgräuel im Moment mit über 10 Millionen Geflüchteten und besonders wenig beachtet, muss man ja auch sagen dazu. Spürt man was davon in Kairo? Da sind ja viele Geflüchtete. Ne?
Genau, also es ist auf jeden Fall dadurch, dass man viele Menschen aus dem Sudan so im öffentlichen Straßenbild sieht. Und dann ist es schon so im Gespräch mit vielen Ägyptern, die halt sagen, also ein Teil sagt, die Mieten sind gestiegen, weil mehr Menschen sind gekommen, Lebensmittel sind hoch, gerade Ägypter, die gerade selber unter einer Wirtschaftskrise leiden. Und gleichzeitig gibt es viele Ägypter, und ich würde sagen, das sind die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die sich freuen, die es gut finden, dass jetzt durch andere Menschen frischer Wind nach Kairo gekommen ist.
Wir lernen jetzt so ein bisschen frischen Wind kennen mit dir. Mit Max Marion Unger lernen wir die sudanesische Exil-Kunst- und Kulturszene kennen.
Started here as a call center agent.
Ich habe hier als Callcenter-Mitarbeiter angefangen, um irgendwie Geld zu verdienen. Das war hart. Glück hatte man nur, wenn es um einen Betrugsfall ging. Dann leiteten wir den Kunden an die entsprechende Abteilung weiter. Dort haben die immer total spät angenommen, also hing man in der Warteschleife. Und da kam ein Beat und auf diesem Beat habe ich Tracks geschrieben.
To write tracks on the beat.
on the notes.
Der Raum versinkt in Rauchschwaden. Awab Atif grinst. Er hat gerade ein Fotoshooting hinter sich und ist zum Soundcheck im Club, in dem er heute Abend spielen wird. Hier in einem Randbezirk von Westkairo, in der 7. Etage eines Wohnhauses. Vom Balkon der Blick auf hunderte Betonhäuser. Die Mittagssonne darüber brennt. Der 22-jährige Musiker zieht mit seiner Familie im Januar 2023 vom Sudan nach Ägypten. 3 Monate, bevor dort der Krieg ausbricht. Awab lässt das Cap in seiner Hand hin und her gleiten.
We are lucky to be here before the war.
Wir hatten Glück, dass wir vor dem Krieg hergekommen sind. Denn im Sudan verlierst du alles. Dein Zuhause, Familienmitglieder, Freunde. Das hat eine Verbindung zwischen uns geschaffen. Ich sehe, wie die Szene größer wird. Mehr Rapper, mehr Künstler, mehr Musiker. Es treibt uns an, es besser zu machen, den Sudan während des Krieges besser zu vertreten.
So entscheidet er sich schnell, sich komplett auf die Musik zu konzentrieren. Awab the Rapper, wie er auf der Bühne heißt, ist einer der wichtigsten Nachwuchsmusiker aus dem Sudan, mit millionenfach geklickten Videos auf YouTube. Seit Beginn des Krieges sind schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen aus dem Sudan nach Ägypten geflohen. Die meisten sind jetzt 2 Jahre im Land und noch immer besteht ihr Alltag aus dem Versuch, wieder bei sich anzukommen. 5 Busminuten vom Club entfernt, in einer engen kleinen Gasse zwischen Gemüseständen, einem Friseurladen und einer Garage, in der gerade Eisenrohre zerschnitten werden, schließt Alia Ali ihre Praxis auf. Macht den Ventilator an.
One of the things that all people complain from it, even me and my family, the kids are.
Worunter wir noch immer leiden, auch ich und meine Familie, wenn wir Kinder, die mit Feuerwerk spielen, laute Stimmen oder Reifen quietschen hören, reagieren wir noch immer damit, dass wir uns flach auf den Boden legen. Viele haben daraus das Problem entwickelt, sich zu fragen, was stimmt mit mir nicht? Aber die richtige Frage müsste heißen, was ist mit mir passiert? Nicht, was stimmt mit mir nicht?
Alia lächelt und zeigt auf ein Foto an der Wand. Die Karte vom Sudan. Seit sie vor 6 Monaten in Ägypten angekommen ist, begleitet die 52-jährige Psychotherapeutin viele Menschen aus dem Sudan, die durch den Krieg, die Flucht oder das Leben in Ägypten traumatisiert sind. Sie selbst hat ihre Mutter auf der Flucht verloren.
Um diese Traumata zu heilen, muss man den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Geschichten zu erzählen. Wenn sie sie wieder und wieder erzählen, beruhigt das. Vorgeben, stark zu sein, hilft ihnen nicht weiter. Wenn du dich nicht gut fühlst, dann sag, ich fühle mich nicht gut, ich brauche Hilfe.
Und so versuchen Menschen aus dem Sudan, füreinander da zu sein, sich aus dem Trauma zu befreien. Allen voran die junge sudanesische Exil-Kulturszene, die so zum ersten Mal in Ägypten aufeinandertrifft. Eine Möglichkeit, den Krieg als Chance zu verstehen.
We share a border. We share some cultures. We share some history.
Wir teilen eine Grenze. Wir teilen Teile der Kultur, einen Teil der Geschichte. Aber sie wissen nichts über uns, weil wir immer dieses Embargo auf unsere Medien hatten. Ich glaube, dass das eine großartige Gelegenheit für sudanesische Künstler ist, die nach Ägypten gekommen sind und jetzt hier leben, diesen Nebel aus der Sicht der Ägypter auf uns zu beseitigen.
Hadil Osman lässt sich die Nachmittagssonne ins Gesicht scheinen. Hier in einer Galerie im Stadtteil Garden City. Die 30-Jährige ist Designerin und Künstlerin. In ihren Händen bündeln sich alle Fäden der sudanesischen Kulturszene in Kairo. Sie hat ein Kulturevent am Nachmittag organisiert, eine Art Kontaktbörse zwischen Menschen aus dem Sudan und Ägypten. Hadil streicht sich über die Arme.
It's very, very hard to exist and try to live and mask.
Es ist sehr schwer zu versuchen zu leben und all den Schmerz zu verbergen. Aber dennoch ein Mensch zu sein, der zur Arbeit geht, mit Menschen interagiert, mit dem Lärm in Kairo klarkommt. Wenn ich allen Sudanesen etwas sagen könnte, dann wäre es, bitte geht zur Therapie, denn ihr kommt an einen Punkt, an dem ihr so nicht weiterleben könnt. Es fällt euch schwer, ein- und auszuatmen. Aber ihr müsst es tun.
But you have to do it.
Es ist voll geworden im Club in der 7. Etage in Westkairo. Awab the Rapper ist im Backstage und zieht sich für die Show um. In 5 Minuten will er auf der Bühne sein. Knapp 100 Menschen drängen sich mittlerweile in dem kleinen Raum. Tariq Al-Hawi, der heute Gitarre spielt, sitzt am Eingang und streckt beide Daumen in die Luft. Der 60-Jährige floh während des Krieges nach Ägypten, illegal durch die Wüste. Er klopft auf die Gitarre auf seinem Schoß.
Ich habe mehr als 11 Tage in der Wüste gelebt. Kein Essen, kein Wasser, nichts. Ich sah so viele Menschen dort sterben und Hunde, die die toten Menschen aßen. Die ganze Zeit über hielt ich meine Gitarre in den Armen, bis wir in Ägypten angekommen sind. Es ist diese Gitarre hier. Sie ist wie mein Herz, meine Seele.
Tariq strahlt trotz schmerzhafter Fluchterfahrung pure Zuversicht aus. Und so Awab, der umgezogen aus dem Backstage kommt. Der Musiker konnte sich und vielen anderen in Kairo durch seine Musik einen neuen Lebensraum schaffen.
Ich rappe über die sudanesische Kultur, die Erinnerungen, die nostalgischen Dinge. Ich glaube, das ist es, was für mich ein Zuhause geschaffen hat. Heute ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Konzert spiele mit meinen eigenen Liedern.
Awab grinst, setzt sein Cap auf und geht auf die Bühne. Und dieses Bedürfnis, sich endlich wieder wie zu Hause zu fühlen, ist spürbar. Bei jedem Menschen im Raum. Alle singen mit, halten sich in den Armen, lächelnd. Einige mit Tränen in den Augen.
Max, mal eben zur Politik muss auch sein. Der arabische Frühling, der Sturz Hosni Mubaraks, des damaligen Präsidenten 2011, das ist ja alles lange her. Inzwischen regiert Abdel Fattah al-Sisi das Land ziemlich autoritär. Nicht unbedingt eine Verbesserung, muss man ganz klar sagen. Darf ich mal so sagen, wie viel Politik spürt man im Alltag als Reisender?
Also was man als Reisender bzw. auch als Tourist merkt, ist die schon erhöhte Polizeipräsenz um Tempel und Museen, also die Orte, die touristisch sind. Und gerade auch, wenn man Kairo tatsächlich verlässt, dass es mehr Straßenkontrollen gibt von Polizei und Militär, was völlig ungewöhnlich ist oder ungewohnt für Verhältnisse hier. Und ansonsten tatsächlich gar nicht so viel Berührung. Also es wird für Menschen von außerhalb schon ziemlich abgeschirmt.
Die Ägypter sind ja auf ihre alte pharaonische Geschichte ziemlich stolz. Durchaus zu Recht ist diese große Geschichte im Alltag noch erkennbar.
Auf jeden Fall. Also Menschen sind schon immer noch in Gesprächen stolz darauf und sagen, wir haben doch mal die Pyramiden gebaut. Das ist denen schon sehr wichtig. Gleichzeitig, gerade bei den Jüngeren, bei denen ist es so, denen reicht es nicht mehr nur zu sagen, wir haben mal die Pyramiden gebaut, sondern die gucken eben auch, was ist denn aktuell gesellschaftlich bei uns los. Und die fangen tatsächlich auch langsam an, so tradierte Gesellschaftsrollenbilder aufzuweichen.
Du hast die Pyramiden erwähnt, Max. Muss man da hin?
Ja, auf jeden Fall. Also mindestens auf die westliche Uferseite, dahin, wo man sie von weiter weg sieht. Und wenn man sie sieht, ist eigentlich klar, man will auch hin, man will näher ran.
Und wir lernen jetzt Kairo mit Max-Marian Unger während des Ramadan kennen. Ein wichtiges Stück, ja, religiöser Alltagskultur.
Langsam quält sich das Tuk-Tuk den schottrigen Hang hinauf. Linker Hand fällt der Blick auf kahle, sandsteinfarbene Felsausläufer, die steil abfallen. Gut 400 Meter Höhenunterschied zum Ort darunter. Oben ein Plateau mit mehreren Gebäuden darauf, halboffene Kuppeln auf den Dächern. Das Tuk-Tuk hält. Yasser Abdelhadi steigt aus und geht hastig auf das größte Gebäude zu.
Ich wohne weit weg von hier und die Straße war, weil sich viele Menschen auf Ramadan vorbereiten, viele Sachen einkaufen, total überfüllt.
Der 55-jährige Astronom ist Wissenschaftler am Nationalen Forschungsinstitut für Astronomie und Geophysik in Kairo, 40 Kilometer südlich des Stadtzentrums. Heute ist ein besonderer Tag. Yasser ist dafür verantwortlich, den Beginn des Fastenmonats Ramadan in Ägypten zu bestimmen. Dafür sind 2 Schritte notwendig. Er zeigt auf den Bildschirm seines Computers.
Das ist die Position des Mondes. Aktuell zunehmend mit nur 0,45% seiner gesamten Leuchtkraft, wenn er Vollmond ist. Er ist also sehr klein, nur ein Stück weißes Haar. Meine Schlussfolgerung ist, dass der Mond astronomisch gesehen eine neue Phase begonnen hat. Ein neuer Zyklus. Das bedeutet, dass morgen der erste Tag des Monats Ramadan sein sollte.
Der Beginn von Ramadan ergibt sich seit Jahrhunderten aus dem islamischen Mondkalender. 12 Mondumläufe ergeben ein Jahr. Der Mond braucht dafür etwas mehr als 354 Tage, also deutlich weniger als ein Sonnenjahr dauert. Der Ramadan ist stets der 9. Monat des Jahres. So ist der Beginn des Fastenmonats nach dem Sonnenkalender jedes Jahr etwa 11 Tage früher. Astronom Yasser packt sein Teleskop aus und lächelt.
In vielen islamischen Gesellschaften glauben die Menschen an astronomische Berechnungen, aber sagen trotzdem, nein, wir müssen es mit unseren eigenen Augen sehen. Denn der religiöse Kontext besagt, dass wir den Mond wortwörtlich sehen müssen. Im Text des Propheten Mohammed heißt es, fastet nicht, bevor ihr den Halbmond seht. Und esst nicht, bevor ihr den Halbmond seht.
Fünf Minuten später, auf dem Dach des Institutes, stellt der Wissenschaftler sein Teleskop auf, umringt von einer Traube aus ägyptischen Journalisten und Journalistinnen. Die Sonne ist mittlerweile kurz vorm Untergehen. Smog liegt in der Luft. Yasser schaut durch das Teleskop und lächelt etwas unzufrieden.
The sky today is foggy. I'm staying this whole time until the moon set.
Die Sicht wäre heute schlecht, sagt der Astronom, aber er werde natürlich weiter beobachten, bis der Mond untergeht. 10 Minuten später bekommt der Wissenschaftler eine Nachricht von einem seiner Forschungsteams, die außerhalb von Kairo den Mond beobachten, auf sein Telefon. Lächelnd und gleichzeitig ein bisschen traurig fährt er das Teleskoprohr ein.
Eins der anderen Teams hat die Mondsichel gesehen. Ich weiß nicht genau wo, aber sie haben es der islamischen Behörde von Dar al-Ifta mitgeteilt. Und der Mufti hat gerade verkündet, dass morgen der erste Tag des Ramadan ist.
Ein zentraler Bestandteil im Ramadan ist das Teilen. Das Geben an Menschen, die weniger haben. Beim allabendlichen Fastenbrechen. Iftar, kurz nach Sonnenuntergang. Im Stadtteil Doki, mitten an der Straße zwischen Wohnhäusern und einem Blumenladen, stellt Leila Obeid Stühle und Tische auf.
Das ist etwas, was wir als Charity-Aktion machen. Wir teilen Essen für die Leute aus. Wer fastet, kann vorbeikommen. Alle, die es zum Fastenbrechen nicht rechtzeitig nach Hause schaffen, oder arme Leute, alle bekommen hier etwas. Es steht jedem offen, kostenlos.
Die 35-jährige Leila wohnt hier. Sie arbeitet normalerweise als Lehrerin an einer Grundschule auf der anderen Nilseite. Während des Fastenmonats teilt sie mit Freunden aus der Nachbarschaft hier jeden Abend kostenlos Essen aus. Für 250 Menschen. Leila steht jetzt vor mehreren großen Töpfen und Plastikschalen.
You have vegetables like beans, green beans.
Es gibt Gemüse, grüne Bohnen, Reis, wir haben Hähnchen, Brot und Dessert. Ein Chefkoch bereitet das Essen zu. Er kocht den ganzen Monat lang, ohne dafür Geld zu nehmen. Er macht das als Freiwilligenarbeit für Ramadan.
Mittlerweile sind alle Tische gefüllt. Über 200 Menschen sitzen auf den Stühlen. Mohammed Hassan setzt sich auf den letzten freien Platz.
Ich bin 72 Jahre alt. Ich verbringe meine Zeit damit, als Fahrer zu arbeiten, um mein Leben zu bestreiten, da ich allein lebe. Ich komme mehrmals hierher, weil es kostenlos ist und man uns sehr nett behandelt. Alle hier sind sehr höflich. Ich faste täglich von 4.30 Uhr morgens bis 18 Uhr abends.
Kurz nach dem Gebetsruf steht Imam Ahmed Al-Johani im Garten seiner Moschee. Der 56-Jährige, der auch Imam für Astronomen Yasser Abdelhadi ist, möchte Menschen einladen, Ramadan als Möglichkeit innerer Einkehr zu nutzen, sich auf seinen Kern zu besinnen. 3 Straßen von der Moschee entfernt findet heute ein Konzert unter freiem Himmel statt. Organisiert von Underground Social, dem wichtigsten soziokulturellen Zentrum Kairos. Mehrere Menschen haben sich im Innenhof versammelt. Alles ist bunt geschmückt. Auf der Bühne steht ein Sofa und Sessel. Pflanzen daneben. Eine Wohnzimmeratmosphäre.
Tonight we're doing a stripped down session.
Heute Abend machen wir eine reduzierte Session, akustisch. Meine Musik ist eine Mischung aus Gefühlen und Tanz. Es fühlt sich heute mehr danach an, als würden wir Leute zu uns nach Hause einladen.
Said Khaled streift sich einen neongrünen Wollpullover über. Es ist das erste Mal, dass er während des Ramadan ein Konzert gibt.
Ich habe das Gefühl, dass ich mit meiner Musik einfach nur möchte, dass die Leute wissen, wie ich mich fühle. Vielleicht fühlt sich dann jemand wie ich nicht mehr alleine, wenn er meine Musik hört.
Geborgenheit aus der Gemeinschaft ziehen. Das ist Said gerade aktuell ein Bedürfnis. Die Familie des 30-Jährigen lebt in Palästina. Er versucht so in und durch seine Musik auch einen Umgang mit den Gräueltaten in Gaza zu finden. Und darüber hinaus einen Weg, wie Menschen sich wieder begegnen können. Wie sie sich im Zeichen von Ramadan wieder in die Augen schauen können.
Meine Familie lebt in Palästina. Ich habe jemanden, der letztes Jahr getötet wurde. Auch in mir tobt ein Krieg. Es tut so weh, weil, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, zu sehen, wie Kinder ohne Grund ermordet werden. Sie haben nichts getan. Alles, was sie wollten, war Essen für das Iftar heute. Stattdessen bekamen sie eine Kugel. Ich wünsche mir, dass das etwas in uns verändern wird. Denn mindestens jetzt verstehen wir, dass wir nur einander haben. Wenn wir einander nicht fühlen, wenn wir einander nicht verstehen, sind wir verloren.
If we didn't feel each other, if we didn't understand each other, we're doomed. So, yeah.
Max, die Mutter aller Städte, Kairo. Sollte man wohin verlassen, wenn man doch noch ein bisschen weiter reisen möchte?
Ich würde empfehlen, also ganz nah und anders ist Alexandria im Norden am Mittelmeer. Und wenn man richtig entschleunigen möchte, dann würde ich empfehlen, das auf der Sinai-Halbinsel zu machen, im östlichen Teil der Sinai-Halbinsel am Roten Meer. Das ist komplettes Kontrastprogramm zu Kairo.
Mit Max-Marian Unger haben wir Kairo, die Mutter aller Städte, kennengelernt. Erblickt haben wir sie. Max, ich danke dir.
Ja, vielen Dank, Udo.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Karin Huxdorf, Christoph van der Werf und Udo Schmidt.
Hallo Uwe Schulz.
Hallo Caroline Kurz.
Ist das nicht schön, dass wir, WDR5, alles in Butter, der Podcast fürs Genießen sind?
Wir zwei sowieso und dann noch
Helmut Gute.
Diese Bandbreite, die wir hier bespielen zwischen bezahlbaren und aufwendigen Dingen, zwischen Fleischgerichten, veganen Sachen, ich find's mega.
Jede Menge Inspiration und praktische Tipps.
Probieren bitte.
Sensationell. Und sowas kann man selber machen?
WDR5, der Podcast fürs Genießen.
Eigentlich ist alles in Butter so ziemlich das Beste, was man sich reinziehen kann, oder?
Lecker.
Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.